Ich weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt gemerkt habt, dass da jetzt plötzlich so zwei Stecker da stehen beim Kreuz. Ich wollte euer Kreuz nicht verschandeln oder beleidigen. Das ist mein Predigtthema heute Morgen da, diese Stecken. Ihr wisst, was das sind. Das sind Nordic Walking Stücke, mit denen man so geht, ne? Und wenn das jetzt ein Gipfelkreuz wäre, dann könnte man das gut verstehen, dass da Stecker stände. Mein Thema heute Morgen ist, Jesus folgen oder nachfolgen. Jesus nachgehen. Normalerweise ist ja so, ich nehme oft eine alte Predigt, wenn ich wohin gehe und gucke mir sie die an und denke, ja, das ist was. Aber dieses Mal ist es ganz anders. Ich habe eine ganz neue Predigt gemacht beim Laufen. Und die Predigt geht übers Laufen, übers Gehen mit Jesus. Und da habe ich mich mal gefragt, Jesus nachfolgen, was heißt denn das? Jetzt sage ich einfach zwei, drei Sätze, die vielleicht jeder weiß. Jesus nachfolgen bedeutet, dass wir unser Leben mit Jesus leben. Das ist klar, ne? Also das Kreuz, glaube ich, ist nicht nur ein Wort, es ist auch ein Weg. Und deswegen sieht es vielleicht gar nicht schlecht aus, wenn man da so Stecken erstellt. Das Kreuz ist ja auch ein Weg. Nachfolgen heißt, dass wir täglich nach Gottes Willen fragen. Ich weiß nicht wirklich, ob wir das tun, aber ich glaube, dass wir als Christen irgendwie, eigentlich fast in jedem Gebet, irgendwo sollte das fast irgendwie vorkommen, Herr, was willst du? Was soll ich machen heute oder wie soll es heute gehen? Ich weiß nicht, ob man das immer so ausdrücken muss, aber unsere Haltung sollte da sein. Gott, was willst du überhaupt von mir? Sonst glaube ich nicht, dass es Jesus folgen ist. Ich kann ja nicht sagen, ich folge dem Rolf, wenn er den Weg kennt und sagt, aber übrigens, ich gehe da, wo ich will. Das geht nicht. Wenn wir Jesus folgen, müssen wir fragen, Herr, wo willst du eigentlich hingehen? Jesus nachfolgen heißt, dass wir Gottes Wort lesen und tun, was Gottes Wort sagt, oder? Also ich bin manchmal erschrocken, wenn ich höre, ich rede zu unserer eigenen Gemeinde, wie wenig manche Christen in unserer Gemeinde Bibel lesen. Bin ich manchmal erschrocken. Und dann sind die erschrocken, weil ich erschrocken bin drüber. Und dann sage ich, warum muss man doch nicht jeden Tag Bibel lesen? Dann sage ich, das ist schwierig. Wie willst du Gottes Willen tun, wenn du ihn nicht kennst? Das ist schwierig. Nachfolgen Jesu oder Jesus folgen heißt, dass wir Jesus Stimme hören und seiner Stimme folgen. Ihr kennt diesen Vers alle im Johannesevangelium. Meine Schafe hören meine Stimme. Hören wir die Stimme Jesu? Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie gehen mir nach. Sie folgen mir. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich diesen Vers lese, weil ich mir sage, das ist die Wahrheit. Wenn dieser Vers nicht so deutlich hier stehen würde, wo Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme, da würde ich nämlich ständig rumrätseln, ob ich wirklich die Stimme Jesu höre. Ich würde ständig rätseln, ob das wahr ist. Und die Tatsache ist ja eigentlich manchmal, dass ich sage, Herr, ihr hört deine Stimme nicht. Ne? Aber es ist wichtig, dass wir an Gottes Wort uns halten. Meine Schafe hören meine Stimme. Amen. Die hören sie aus. Vielleicht anders, als wir es gewohnt sind. Und im Übrigen, Gottes Wort spricht vom Gehorsam des Glaubens. Aber das ist freiwillig. Gehorsam des Glaubens. Das ist freiwillig. Bei uns zu Hause kursiert der Spruch, es ist alles freiwillig. Da hat meine Frau gesagt, das hast du früher nie gesagt. Die Kinder mussten freiwillig in den Gottesdienst kommen. Die mussten freiwillig kommen. Der Vater hat es gesagt. Aber meine ersten beiden Kinder, da war es nichts mit der Freiwilligkeit. Die beide letzte eher. Aber wisst ihr, warum ich heute Morgen hier bin? Weil ich freiwillig da bin. Oder? Ich bin nicht gezwungen worden. Ich hätte auch nicht Ja sagen müssen, wo Rolf gesagt hat. Ihr habt das machen wollen. Und ich hoffe, dass ihr heute Morgen nicht da seid, weil ihr müsst, sondern weil ihr das gewollt habt. Ich habe mich entschieden, Jesus zu folgen. Das habe ich mich entschieden. In Josua, im letzten Kapitel seines Buches, da schreibt er mal, oder da heißt es von Gott, erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Neulich war ich in Dunsdorf, da habe ich den Bruder Jun gehört. Habt ihr von dem schon was gehört? Diesem Himmelsbürger, diesem Heavenly Man. Und dann habe ich mein Buch mitgenommen, das mit große, sein Buch mitgenommen, mein Buch, sein Buch, das er geschrieben hat. Und habe das Buch dorthin tragen und habe mir es von ihm unterschreiben lassen. Von diesem Jun, weil ich glaube, dass dieser Bruder Jun eine wandelnde Kirchengeschichte ist. Dieser Bruder Jun ist kirchengeschichtlich für mich ein Mann wie David Wilkerson früher. Und interessant ist, was dieser Mann in mein Buch reingeschrieben hat. Wisst ihr, was er reingeschrieben hat? Auf Chinesisch. Ich muss seinen Sohn fragen, der Isaac, was er da überhaupt reingeschrieben hat. Ich habe und mein Haus wollen dem Herrn dienen, habe ich gesagt, genau Herr, ich will dem Herrn dienen. Und seither bete viel häufiger, viel öfters für meine Kinder, weil da steht ich aber, also ich und mein Haus, das sind alle meine 4 Kinder und meine Frau. Und da bete ich jetzt mit neuem Eifer für alle meine Kinder namentlich und sage, Herr Jesus, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Und dazu gehört der Thomas, der Christoph, die Sarah und der Clemens. Und jetzt bete ich jeden Tag, ganz mit neuem Eifer für den Thomas, für den Christoph, für die Sarah und für den Clemens, weil da steht, ich habe und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Und weil Gott zu mir geredet hat und gesagt, siehst Gott hilft, das hast du vergessen. Du hast immer bloß gesagt, ich will dem Herrn dienen. Aber in meinem Wort steht, und mein Haus, meine Kinder. Und seither, das war wie ein Wink des Heiligen Geistes, dass ich Gott diene, aber nicht nur ich, sondern auch meine Kinder. Und seither bete ganz stark für meine Kinder. Ich möchte 3 Worte Jesu über meine Predigt heute Morgen stellen. Und zwar nicht die ganze Worte, sondern nur ein Teil dieser Bibelverse. Und zwar Johannes 14, 6. Jesus sagt, ich bin der Weg. Wenn da ein Weg ist, dann geht man normalerweise auch den Weg. Also deswegen auch die Stücke. Jesus sagt, ich bin der Weg. Johannes 10, 9. Jesus sagt, ich bin die Tür. Und jetzt möchte ich euch mal einen Text lesen aus der Bergpredigt, Matthäus 7, 14. Da kommt was vom Weg und von der Tür. Hört mal zu. Auch wieder Jesus, er sagt, wie eng ist die Tür, wie eng ist die Tür und wie schmal der Weg, wie eng die Tür, wie schmal der Weg, der zum Leben führt und wenige sind es, die ihn finden. Also der Text ist nicht gerade einladend. Da ist eine Tür, aber die ist eng. Da ist ein Weg, aber der ist schmal. Da sind Leute, aber wenig. Und das ist gerade nicht toll. Und ich möchte heute Morgen über diesen Weg reden, für den wir uns als Christen entschieden haben, von dem Jesus sagt, er ist schmal und die Tür, die eng ist. Was bedeutet es, diesen Weg mit Jesus zu gehen? Ich habe nie das Wort, ich bin der Weg, so richtig verstanden, bis ich mal ein Beispiel gehört habe von jemand auch in der Predigt. Oder ich habe es gelesen, bin nicht sicher. Da waren 2 Kriegsgefangene im Dschungel in Indonesien. Da hat es ja riesige Dschungelgebiete. 2 amerikanische Kriegsgefangene von den Japanern. Und in diesen Dschungellagern ist der Amerikaner schlecht gegangen. Die Japaner waren keine gute, also die haben es nicht gut gemeint mit den Amerikanern. Und diese 2 Gefangenen wollten ausbrechen aus diesem Dschungelcamp. Und es ist hunderte von Kilometern tief im Dschungel gewesen. Und der eine der Gefangene sagte zu anderen, ich kenne den Weg. Und dann sagt der andere, okay, wenn du den Weg kennst, dann geh mit dir. Ich breche mit dir aus diesem Gefangenenlager. Und sie wussten, sie mussten hunderte von Kilometern durch den Dschungel laufen. Und dann laufen sie ein paar Tage und plötzlich sagt der eine zum anderen, ich verstehe das nicht, du hast zu mir gesagt, du kennst den Weg, da gibt's keinen Weg im Dschungel. Hier ist doch tagelang jetzt kein Weg und wie kannst du sagen, ich kenne den Weg? Wisst ihr, was der erste Kriegsgefangene zu ihm sagt? Er sagt, das stimmt, es gibt hier keinen Weg, ich bin der Weg. Ich weiß, wo es hingeht. Da habe ich gedacht, das ist es. Wisst ihr, mir sagen, oh, wo ist der Weg? Da ist der Weg, okay, dann gehen wir da. Jesus hat nicht gesagt, geh Paragraph 17, geh Verordnung Nummer 17. Er sagt, ich bin der Weg. Und du sagst manchmal, ja, aber ich sehe doch gar keinen Weg. Dann sagt Jesus, stimmt, ich bin der Weg. Folg einfach mir nach. Versteht ihr, der Kriegsgefangene hat gemeint, als der andere gesagt hat, ich kenne den Weg, hat er gemeint, ja, da gibt's einen Weg. Das hat er gar nicht gemeint. Er hat gesagt, ich weiß, wo es lang geht. Und das hat Jesus gemeint. Manchmal sehen wir da keinen Weg, weil Jesus einfach der Weg ist. Also Christen sind Menschen, die einen ganz bestimmten Weg gehen, und zwar den Jesusweg. Und was ist der Jesusweg? Und da möchte ich mal zu uns kommen heute. Heute sprechen wir über den Weg. Wisst ihr eigentlich, dass gehen können, dass ein Mensch, wenn er laufen kann, oder die Mediziner sagen, wenn ein Mensch körperlich mobil ist, dass es eine große Gnade ist, wisst ihr das? Wenn man gehen kann? Seid ihr jetzt so arg überzeugt? Wisst ihr das, dass es eine große Gnade ist, wenn man ganz normal gehen kann? Ich war im Krankenhaus, Darmkrebs. Ich war wochenlang, monatelang krank. Und als ich dann im Krankenhaus so mit dem Rollator, so ganz gebückt, ohne Stöcke, ohne irgendwas dahingeschlichen bin, ganz, ganz langsam, weil alles weh durch hat und weil die Wunde riesig war, ich habe einen Schnitt von hier bis tiefer runter, geht's gar nicht, von hier. OP-Naht. Da habe ich immer gedacht, wo ich so geschlichen bin, die andere rennt so. Die sind ganz normal an mir vorbeigelaufen. Ich habe den Eindruck, die rennt. Und habe gedacht, wenn ich mal wieder so rennen kann, dann bin ich froh, dann bin ich dankbar. Halleluja. Gott sei Dank, ich kann wieder laufen. Übrigens, macht euch nichts draus. Ich habe extra meine Gummipfropfen unten gemacht. Nicht die Eisendinger. Okay. Der Emil Zatopek, vielleicht der größte Läufer aller Zeiten. Emil Zatopek, vielleicht mal gehört, Geschichte. Das war der größte Langstreckenläufer, in meinen Augen vielleicht der beste Läufer, den es je gab. War ein Ungar, glaube ich. Und der konnte nicht so gut Deutsch sprechen. Und wisst ihr, was der Emil Zatopek mal gesagt hat, übers Laufen? Er konnte nicht so gut Deutsch, dann hat er gesagt, Fisch schwimmt, Vogel fliegt, Mensch läuft. Das ist es. Genauso wie es natürlich ist, dass ein Fisch schwimmt, genauso wie es ganz natürlich ist, dass ein Vogel fliegt, das ist ganz klar, sagt er, genauso natürlich ist, dass der Mensch geht. Nicht der Mensch fährt, der Mensch geht. Und das ist ganz toll, wie man gehen kann. Es ist unglaublich toll, wie man gehen kann. Laufen ja, aber wie? Laufen ja, oder Jesus nachfolgen, aber wie? Und wir müssen ganz genau auf Gottes Wort achten. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, stimmt's? Aber Jesus hat nicht gesagt, ich bin die Autobahn. Das hat Jesus nicht gesagt. Mir denkt manchmal, oh, das wäre schön, Autobahn, riesig breit, kannst mit 200 Kilometer dein ganzes Leben durchbrettern. So denke mir manchmal unser Leben mit Jesus. Aber Jesus hat nicht gesagt zu uns, ich bin die Autobahn. Er hat gesagt, ich bin der Weg. Und was sagt er da noch? Und der ist ziemlich schmal. Stimmt's? Wie schmal ist der Weg? Jesus hat nicht gesagt, ich bin die Autobahn, wo du dein ganzes Leben lang mit 200 Kilometer durchbretterst. Er sagt, ich bin der Weg. Und hier sagt er noch, und der ist ziemlich schmal, dieser Weg. Also ich weiß nicht, ob ihr schon Wege gegangen seid, Wanderwege. Manchmal sind die richtig schön breit, aber manchmal werden die richtig schmal und komisch. Und dann wird's schwierig. Dann merkst du, was ein schmaler Weg ist. Und interessant ist auch, was Jesus gesagt hat. Er sagt, ich bin die Tür. Aber was sagt er da? Aber die Tür ist eng. Eng. Eng ist die Tür. Jesus hat nicht gesagt, ich bin das Scheunentor. Das Scheunentor, das war früher das Bräutste, was es gab. Ne? Also Bräuter ging nichts. Da ist der Leuterwagen, der Heuwagen musste da durchpassen. Aber Jesus hat nicht zu uns gesagt, ich bin das Scheunentor. Er hat gesagt, ich bin die Tür. Und die kann manchmal ganz schön schmal sein. Wisst ihr, kennt ihr so alte Türen vom Mittelalter? Da muss ich mich bücken, dass ich überhaupt mal von der Höhe durchkomme. Und dann ist sie so schmal, dass ich denke, hey, geh da überhaupt durch? Da muss ich so durchgehen manchmal. Okay. Aber Jesus ist wichtig, dass er gesagt hat, Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, aber nicht die Autobahn. Ich bin die Tür, aber nicht das Scheunentor. Und mir lebt manchmal so und denkt, warum ist der Weg Jesu, warum ist der nicht breiter? Das könnte doch auch mal eine Autobahn sein. Oder warum ist die Tür nicht breiter? Das könnte doch auch mal eine schöne breite Tür sein. Jesus sagt, nein, es gibt enge Stellen, schmale Stellen. Und ich möchte heute mal so ein bisschen sprechen über den Weg. Und ich möchte mich mit euch mal heute Morgen so, jetzt muss ich gucken, dass ich es richtig erwische, auf den Weg mache. Ja? Bevor ich losgehe, nehme ich meine Stöcke hier. Das sind übrigens gute 80 Euro. Nicht so billige. Mit denen kann man wirklich laufen. Ja. Und dann gehe ich los. Ja. So. Und dann mache ich ziemlich weite Schritte. Ja. Könnte ich jetzt losbrettern. Ich laufe jede Woche laufe ich durch den Wald ein paar Kilometer weit. Einige Kilometer. Weiß nicht wie viel, 4, 5, 6. Weiß nicht genau, habe es noch nie ausgemessen, wie lang der Weg ist. Aber einige Kilometer. Und bei diesem Weg habe ich was gelernt. Ich mache das jede Woche konsequent, ob es regnet oder schneit, ob es Winter ist oder Sommer. Es ist mir so egal. Wisst ihr warum? Weil ich Spaß dran habe. Ich weiß, Laufen ist ein Genuss. Und viele, ich sag's gleich vorneweg, die sagen, weißt, heute komme ich nicht, heute regnet es. Da sage ich, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Und oft laufen wir der Regen über die Augen, über den Stirn, die Nase, der tropft darunter, denkt, wow. Ich möchte heute weitergeben, was Gott mich gelehrt hat auf diesem Weg, den ich schon so lange gehe. Immer und immer wieder. Und möchte es dann beziehen auf unser geistliches Leben. Da kann man nämlich einiges lernen, wenn man geht. Lektion Nummer 1. Es kommt nicht auf die Schnelligkeit an, sondern dass du überhaupt ankommst. Wisst ihr, wo ich das erste Mal gelaufen bin, habe ich gedacht, das geht auch schneller. Ich bin ein moderner Mensch, da muss alles schnell gehen. Also ich bin das erste Mal gelaufen, Uhrzeit, da dachte, das geht auch schneller. Zweite Mal gelaufen, das geht auch schneller. Und irgendwann habe ich gemerkt, Gott hilf, wenn du so weitermachst, dann musst du fliegen. Dann habe ich gemerkt, hoppla, geht es jetzt eigentlich um die Schnelligkeit oder geht es darum, dass du jetzt walken tust? Und das ist manchmal für unser geistliches Leben genauso. Es ist komisch. Warum kommt es bei uns immer so arg auf die Schnelligkeit an? Alles muss schnell gehen bei uns. Und da habe ich mich selber unter Druck gesetzt. Du, nicht normal, nein, das muss schneller gehen. Und nächstes Mal noch schneller. Und beim dritten Mal noch schneller. Und beim vierten Mal noch schneller. Ja Mensch, wo willst du aufhören? Und der Druck ist immer größer geworden, bis mir Gott klar gesagt hat, Gott hilf, es geht hier nicht um Schnelligkeit, es geht hier, dass du in das Ziel kommst. Aber wir Christen machen es oft genauso. Alles muss schnell gehen. Die Arbeit muss schnell gehen, das Essen muss schnell gehen, der Besuch muss schnell gehen, der Gottesdienst muss schnell gehen, die Heilung muss schnell gehen, die Problemlösung muss schnell gehen, die Hilfe muss schnell kommen. Ich frage euch mal eins. Ist das von Gott? Diese ständig schnell muss gehen? Ich gebe euch eine klare Antwort. Nicht? Nein. Die Schnelligkeit, immer dieses, es muss alles schnell gehen. Das kommt von uns, nicht von Gott. Gottes Uhren, habe ich mir aufgeschrieben, die gehen anders. Gottes Uhren gehen anders. Glaubst du das? Gottes Uhren gehen anders. Aber wir glauben das manchmal nicht. Setz dich nicht unter Druck, auch im geistlichen Leben nicht. In der und der Zeit muss das und das passieren. Und wenn das in der und der Zeit nicht passiert, dann glaube ich nicht mehr, dann mache ich nicht mehr mit, dann will ich nicht mehr, dann habe ich nicht mehr, dann tue ich nicht mehr. Das ist nicht von Gott. An diesem Punkt sind unzählige Christen gescheitert. Wenn in der und der Zeit das und das nicht passiert, dann will ich nicht mehr. Und das ist nicht von Gott. Definitiv nicht. Das hat Gott mich gelehrt mit dem Laufen. Bis mir klar wurde, du bist ja ein Depp. Eines Tages musst du ja fliegen können, um die Zeit zu erreichen, die du immer höher schraubst oder immer tiefer schraubst. Jemand hat mir gesagt, als Gott die Zeit erschuf, hat er von Eile nichts gesagt. Das ist der moderne Mensch. Ein afrikanischer Christ sagte zu einem anderen Christ, auf einer Konferenz in Afrika zum Europäer. Ihr Europäer habt die Uhren und wir haben die Zeit. Wir haben kein bisschen mehr Zeit, seit wir die Uhr haben. Im Gegenteil, wir haben weniger Zeit. Je mehr Uhren gibt, desto mehr sagst du, ich habe keine Zeit. Das kommt nicht von Gott. Es kommt nicht von Gott. Aber weiter. Wisst ihr was? Es steht nur ein einziges Mal in der Bibel, dass wir als Menschen eilen sollen. Das stimmt. Ein einziges Mal steht in der Bibel drin, dass der Mensch sich beeilen soll. Wisst ihr, in welchem Zusammenhang? Nur ein einziges Mal, dass sich der Mensch beeilen soll. Soll ich euch vorlesen? Eile, rette deine Seele. Das ist das Erste und das Einzige. Es steht nirgends in der Bibel, dass ein Mensch eilig sein soll. Nur bei einem. Eile, rette deine Seele. Geh zu Gott. Ja, das soll man nicht. Aber auch nicht dauernd. Genau, das ist die Frage, in welchem Rhythmus gehe ich? Und jetzt kommen wir dazu. Geh im Rhythmus Gottes. Der kann manchmal anders sein wie deiner oder deiner wie Gottes Rhythmus. Geh im Rhythmus Gottes für dein Leben, nicht für andere. Ach, guck mal auf andere. Ja, der geht so schnell, der kann nicht auch so schnell. Du kannst aber manchmal nicht so schnell gehen. Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Geh im Rhythmus Gottes. Ich möchte jetzt einmal ein Lied klar machen. Früher gab es ein Lied, das hat man oft gesungen. Ich glaube, das kennen wir da auch, aber egal. Und dieses Lied heißt, singen wir oft bei Beerdigungen, Jesu geh voran auf der Lebensbahn. Kennen wir, ne? Jesu geh voran. Und wir wollen nicht verweilen, dir getreulich nachzueilen. So heißt, ne? Aber das dichte mir um. Jesus, ich gehe voran auf der Lebensbahn. Und du, lieber Herr, wollest nicht verweilen, mir getreulich nachzueilen. Ich glaube, dass Gott so geht oft. Nicht wir eilen Gott nach. Gott muss uns nacheilen, weil der Kerl ist schon wieder ganz woanders ist. Eigentlich sagt Gott, eigentlich soll er jetzt beten, aber der Kerl betet nicht, der ist schon wieder ganz woanders. Jesus, geh voran. Nein, ich gehe voran auf der Lebensbahn. Und du, Herr Jesus, wollest nicht verweilen, mir getreulich nachzueilen. In Daniel habe ich mal was gelesen, das hat mich bekehrt von der Eile. Und zwar, da heißt es, Gott ändert Zeit und Stunde. Gott ändert Zeit und Stunde. Das heißt, wenn es heute so aussieht, es gibt eine Zeit, wo Gott Dinge ändert, Situationen ändert, Menschen ändert, Sachen ändert, Gemeinden ändert, Leiterschaft ändert oder wie auch immer. Gott ändert Zeit und Stunde. Wenn ich das glaube, dann weiß ich, dass nicht immer alles so bleiben wird, wie es ist. Halleluja. Es gibt nämlich schlechte Situationen. Es bleibt nicht alles, wie es ist. Gott ändert Zeit und Stunde. Aber das hat keinen Wert, wenn ich renne und eile und mich verrückt mache und irgendwo nicht mehr ankomme. Okay, Lektion Nummer 1. Es kommt nicht auf die Schnelligkeit an. Es kommt darauf an, ob ich überhaupt an dem Ziel ankomme, an dem ich losgelaufen bin. Lektion Nummer 1. Lektion Nummer 2. Nicht stehen bleiben. Nicht stehen bleiben. Ein Teilstück meines Weges, den ich jede Woche gehe, ist sehr steil. Ist sehr anstrengend. Geht in die Knochen. Und da habe ich Mühe. Habe ich immer Mühe gehabt mit dem Stück, mit dem Teilstück. Und da werde ich langsamer. Ist ja klar, weil es ziemlich steil ist. Da wirst du ja nicht schneller, also ich nicht. Und am Ende habe ich mir angewohnt, dass ich stehen bleibe. Bis eines Tages Folgendes passiert ist. Ich stehe mal wieder oben, nachdem ich das Teilstück überwunden habe und so auf meinem Stück stehe, wirklich so. So, ne, so. So, richtig. Und da kommt eine Frau entgegen, derselbe Weg, Jogging. Da sieht sie mich da oben ausgepumpt stehen. Und die kennen mich überhaupt nicht und sagt zu mir, sie dürfen nicht stehen bleiben, sie müssen weiterlaufen. Also ich musste ziemlich dumm angeguckt haben, warum die mich jetzt so anschwätzt. Ich kenne die Frau gar nicht. Und noch einmal sagt sie eindringlich zu mir, sie dürfen hier nicht stehen bleiben, sie müssen weiterlaufen. Ich musste ziemlich verständnislos angeguckt haben, denn sie hat sich gemüßig gefühlt, noch was dazuzusetzen. Weil ich irgendwie nicht verstanden habe, was die eigentlich von mir will. Warum will die jetzt, dass ich weiterlaufe? Und dann sagt sie, in der Situation, wo ihr Herz die äußerste Pumpleistung bringt, wo ihre Organe voll auf Leistung sind, auf null runterfahren ist schädlich. Das tut ihrem Herzen nicht gut und ihrem Körper nicht gut und ihrem ganzen Laufen nicht gut. Sie müssen weitergehen. Langsamer, aber gehen Sie weiter. Dann ist sie weitergelaufen. Und ich bin da gestanden. Und ich mache mir so Gedanken drüber und denke, wow. Das stimmt, Herr. Und so ist es auch im geistlichen Leben. Da kommt eine Strecke auf uns zu im geistlichen Leben, da wirst du langsamer, da hast du Mühe. Da sind so viele Dinge passieren da, die dir nicht gefallen. Du bist irgendwo, stehst da und hast unglaublich Mühe. Und da ist es ganz wichtig, dass wir nicht stehen bleiben im Glauben. Ich muss weitergehen. Es ist nicht gut für mein Herz, es ist nicht gut für meinen Glauben, wenn ich stehen bleibe. Und noch was habe ich gemerkt. Es ist ein Unterschied, ob ich ganz normal gerade laufe oder ob ich ziemlich steil hochlaufe. Ich habe gemerkt, als blutiger Laie, je steiler es wird, desto wichtiger ist, dass ich regelmäßig atme. Nicht so, sondern ganz regelmäßig atmen. Regelmäßig atmen und tief einatmen, tief ausatmen. Und genauso ist es im geistlichen Leben. Wenn du an eine Stelle deines geistlichen Lebens kommst, wo es ganz, ganz schwierig ist, wisst ihr, was dann umso wichtiger ist? Regelmäßig atmen. Wisst ihr, was das ist? Damit meine ich, einatmen ist Bibel lesen, ausatmen ist beten. Das ist umso wichtiger, je schwieriger es wird. Beim Einatmen, wenn es ganz schwierig ist, ist es ganz wichtig, der Sauerstoff. Und wenn es in meinem Glaubensleben schwierig wird, dann ist es ganz wichtig, dass ich Gottes Wort habe. Auch da scheitern ganz viele. Na, hören Sie auf mit Atmen, wenn es ganz schwierig wird. Ja, gibt's ja auch. Na, hören Sie auf mit Bibellesen, wenn es schwierig wird. Na, hören Sie auf, in Gottesdienst zu kommen. Na, hören Sie auf zu beten. Aber genau da wäre es wichtig, wenn es mal schwierig wird, dass man weiter atmet, regelmäßig atmet, tief atmet. Und dann auch tief ausatmen. Und damit meine ich, vor Gott tief ausatmen ist beten. Alle Wut, all mein Frust, all meine Ängste, alles Leid, alle Enttäuschungen, die kann ich rausschreien zu Gott. Lest mal die Psalmen. Lest mal, wie dieser Psalmschreiber ihre Wut, ihre Ängste, ihre ganz schlimme Sachen wirklich Gott entgegenschreien. Das dürfen wir tun. Wir meinen nicht immer, fromm ist, wenn wir so lieblich beten. Ja, Herr, und du weißt doch, und ich will doch, und ja, ich darf doch nicht, und ich muss doch. Und ehrlich gesagt, das ist nicht biblisch beten. Biblisch beten ist, wisst ihr, was Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Hast du mal ein Kind erlebt, wenn es so Wut hat? Das kommt, wenn meine Kinder Wut kriegen, dann sind sie nicht gekommen. Und gell, lieber Vater. Dann dachte ich, du hast einen Sparren weg hier. Aber wir sind so scheißfromm, dass wir genauso zu Gott kommen. Aber gell, lieber Vater. Dabei kocht es in dir. Aber das dürfen wir ja nicht sagen. Wir sind ja fromm. Wir dürfen ja keine Wut haben. Wo steht in der Bibel, dass du keine Wut haben darfst? Wo steht es? Ist jemand da, der mir die zeigt? 1000 Euro. Wo steht, du darfst keine Wut haben? Es steht nur, du darfst die Sonne nicht untergehen, du sollst die Sonne nicht untergehen lassen über deine Wut, oder? Habe ich das recht? Ja? Über deinen Zorn. Aber wir sind so furchtbar fromm, dass wir ganz natürliche Äußerungen unterdrücken. Ah ja, ein Christ darfst du ja nicht Wut haben. Das ist sehr unfromm. Darf man das nicht? Darf man das wirklich nicht? Doch, man darf. Man soll sogar, lesen wir mal Psalmen. Wie viel Wut Gott entgegengebracht wird. Auch wie viel Zweifel. Wo einer sagt, ich habe in meinem Leben gesehen, dass es den Frommen schlecht geht und dem Gottlosen gut. Das sagt der Psalm. Mir ist zu Gott. Hat es der mit dir ja nicht trauen, bei Frommen geht es ja immer gut. Ja, Scheißele, oder? Ja, aber das darf man ja nicht zugeben. Natürlich geht es dir gut, wenn du in den Gottesdienst kommst. Äußerlich. Ne? Wisst ihr, ich glaube, dass wenn Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, das gilt auch, dass ich meine natürlichen Gefühle, dass ich meine natürlichen Dinge nicht unterdrücke, sondern dass ich das schon zu Gott bringe oder auch zu meinem Bruder. Aber eben, dass ich ehrlich bin, dass ich aufrichtig bin. Und ich möchte, das fällt mir gerade so ein, ich habe immer zu meiner Frau und zu meinen Kindern gesagt, wenn einmal das so weit ist, dass ich zu Hause am Tisch anders bin wie im Gottesdienst auf der Kanzel, dann müsst ihr mir Bescheid geben. Nicht, dass meine Familie sagt, guck mal, jetzt predigt er wieder, guck mal, wie er wieder anders ist. Aber daheim, am Tisch, sollst du schon mal erleben. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es euch nicht erzählt. In den ersten Jahren meiner Ehe, das war immer das Gleiche. Jeden Samstagabend vor meiner Predigt bin ich zu meiner Frau gekrochen, mit eingezogenem Genick, und habe gesagt, Hedwig, ich muss morgen predigen, ich will mich entschuldigen. Ich habe mich jeden Samstagabend regelmäßig bei meiner Frau entschuldigt. Vor all den Scheiß der Woche über. Warum? Damit ich nicht da oben stehe wie ein Heuchler. Und meine Frau sitzt da, da habe ich predigen, da saß meine Frau und guckt mir an und denkt, du Heuchler. Du Heuchler. Viele Jahre schon, Gott sei Dank. Okay. Es kommt nicht drauf an, irgendwas zu machen, sondern einfach nicht stehen zu bleiben, weiterzugehen. Geht weiter, geht weiter. Und der Heilige Geist, es war wie wenn er zu mir gesagt hat, bleib nicht stehen auf deinem Weg mit Jesus, bleib nicht stehen. Wenn es sein muss, geh langsamer. Auch das ist für viele Christen schon wieder komisch. Ich kann doch nicht langsamer gehen. Die gehen doch alle so schnell, muss ich doch auch. Wer sagt denn das schon wieder? Mann, die, andere. Wir vergleichen uns so sehr mit anderen Christen. Ich darf doch nicht langsamer gehen. Zeig schon mal die Stelle, wo es heißt, du darfst nicht langsamer gehen. Geh mal nach deiner Kraft. Das hat mich der Weg gelehrt. Du kannst nicht immer im selben Tempo gehen. Das geht nicht. Das geht nicht. Du musst auch mal langsamer gehen, weil dein Körper ist keine Maschine. Und Christ ist keine Maschine. Du kannst nicht immer im gleichen Tempo gehen. Ich bin ja Mechaniker, weiß, wie Maschinen laufen. Die laufen immer gleich. Und wenn sie immer gleich laufen, sind sie kaputt. Aber der Mensch ist keine Maschine. Er ist nur lange nicht kaputt, wenn er mal nicht mehr gleich läuft. Nur lange nicht. Aber wir meinen mal, der Christ ist eine Maschine. Okay. Werd mal langsamer. Ja, das darf man doch nicht. Okay, dann mach so weiter. Werd mal langsamer vielleicht. Sie dürfen nicht stehen bleiben, sie müssen weitergehen. Aber wenn es sein muss, langsamer. Regelmäßig atmen, tief einatmen, Bibel lesen, tief ausatmen, Gott sei Enttäuschung entgegenbringen, laufen. Denn eins, und jetzt kommt der Fehler. Ich bin dann stehen geblieben, fast auf null wieder runtergefahren und dann musste ich wieder anfangen. Das war sehr schwer. Und seit die Frau mir begegnet ist, laufe ich durch und wenn ich kriege, aber ich laufe. Aber ich laufe. Ich stehe nicht mehr oben hin und sage, bin aber froh. Nein, ich laufe weiter. Etwas langsamer, aber ich laufe. Es tut im geistlichen Leben nicht gut, stehen zu bleiben. Es gibt ganz viele Beispiele aus der Bibel, wo wir Beispiele haben, wo Menschen aufgehört haben zu gehen, sich rumgedreht haben und aus war's. Beispiel Lots Frau. Da hat der Engel Gottes gesagt, eilt, geht, weg. Die Bibel sagt, Lots Frau dreht sich um, guckt sich das alles an und sagt, dann war sie tot. Auf neutestamentlich geistlich tot. Da ist nichts mehr gegangen. Jesus sagt, wer seine Hand an den Pflug legt und zieht zurück, der ist nicht geschickt fürs Reich Gottes. Der ist nicht fähig fürs Reich Gottes. Stellt euch mal vor, ich habe mir das mal vorgestellt. Früher gab es ja keine Traktor und keine Riesenmaschine, Zugmaschine. Da ist man halt hinter dem Pflug hergelaufen, hat so gehalten. Und jetzt stellt euch mal vor, da vorne laufen ein Ochse oder zwei Ochse. Du hast den Pflug da mit beiden Händen und jetzt guckst du die ganze Zeit zurück. Dann kannst du dir vorstellen, was da wird. Gar nichts. Und Jesus sagt, wer seine Hand an den Pflug legt und zieht zurück, dem wird im Reich Gottes nichts gelingen. Nicht zurückschauen. Paulus sagt, Demas hat die Welt lieb gewonnen. Da war ich schon richtig froh über diese Stelle. Manchmal habe ich gedacht, es gibt nur in Göppingen bei mir in der Gemeinde Christen, die die Welt wieder lieb haben. Bei den anderen kommt das nicht vor, nur in Göppingen. Weil du nicht so gut bist. Also, ich habe mich gemeint. Aber noch war richtig dankbar für die Stelle, wo es hieß, und Paulus hat gesagt, Demas hat die Welt lieb gewonnen, weil das in Paulus auch passiert ist und nicht bloß mir. Ich bin recht dankbar gewesen, dass der Paulus auch Mitarbeiter verloren hat. Weil ich manchmal denkt, das passiert bloß mir. Nicht stehen bleiben. Laufen, 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 laufen. Dritte Lektion oder Lektion 3, dabei bleiben. Schon viele waren in unserer Laufgruppe, also ich laufe auch teilweise mit der Gruppe, aber nur ein oder zwei Leute haben es wirklich durchgezogen. Ganz viele sind schon gekommen und gesagt, wir machen mit euch Nordic Walking, wir gehen mit euch. Ich glaube, es waren mindestens 20, 30. Wisst ihr, wie viele wirklich dabei sind? Von den 20, 30, die mindestens 30, die schon dabei waren, was schätzt ihr? Ja, 3, 4. Wie heißt, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Oh, ich komme. Ich habe sie 2, 3 Mal gesehen, dann war es das, für immer. Und wisst ihr warum? Ganz einfach. Denn der eine ist zu heiß, da kannst du doch nicht laufen. Der andere ist zu kalt, ist doch Winter. Der andere ist zu früh, da kann ich nicht kommen. Der andere ist zu spät, da kann ich auch nicht kommen. Bei der eine, da regnet es vielleicht und es schneit. Entschuldigt mir, ist es scheißegal, ob es regnet oder schneit, ob es kalt ist oder warm ist. Ich habe mich entschieden zu folgen. Ich habe mich entschieden zu laufen. Und ich laufe das gerne, im Gegenteil, mich fordert es raus. Ich ziehe mir meinen Anorak an. Einmal sagt meine Frau, Gott hilf, ein toller Sonnenschein. Der Gott hilf aus Erfahrung sagt, ich nehme meine beste Regenkleidung mit. Das hat geschifft ohne Ende. Und meine Frau sagt eine halbe Stunde vorher, Gott hilf, guck mal, so schön Sonne. Und genauso kannst du im Gläubigsein auch passieren. Da sagen sie, Gott hilf, so schön, guck mal, Gläubigsein ist so schön. Nach einer halben Stunde schifft es ohne Ende. Er hat gesagt, hey, aber versteht ihr, horche nicht zu viel auf andere. Da kann jemand sagen, auch alles ganz toll in der Gemeinde. Da sind auch Leute zu uns kommen, ehrlich. Die haben gesagt, ihr seid die beste Gemeinde der Welt. Nach einem halben Jahr waren sie woanders. Du bist der beste Pastor der Welt. Da war es schon ganz komisch, wird mir da, wenn jemand das sagt, weil ich weiß, ich bin's nicht. Die Leute, ehrlich, gebt nicht zu viel drauf, was Leute sagen. Nicht zu viel. Wenn ich was drauf gegeben hätte, was meine Frau sagt, ist so schön Sonnenschein, dann wäre ich ganz schön baden gegangen. Aber die Erfahrung sagt, es ist eben nicht schön Sonnenschein immer. Bereite dich drauf vor. Das hat mich der Weg gelehrt. Es kann jetzt Sonne scheinen und noch regnen, Deutschland zumindest. Und so musst du, wenn du wirklich Jesus folgst, auch aus der Erfahrung teilweise leben und nicht immer nur hören, was Leute sagen. Hey, die Leute sagen, wenn man so viel verkehrt ist, guck nicht so sehr auf die andere, nicht stehen bleiben, weitergehen, dabei bleiben. Und so ist im Glaubensleben. Es gibt so viele Menschen, die finden immer einen Grund, warum sie nicht mit Jesus gehen. Immer. Zum Beispiel, ich nenne euch mal ganz ein paar Beispiele, die ich oft erlebe, warum jemand nicht mit Jesus geht. Ach, was die Leute. Die Leute, was sagen die Leute, wenn ich da in die Sekte gehe? Der Ehepartner, der will das nicht. Habe ich mal zu jemandem gesagt, du wirst mal allein vor Gott stehen. Das war so ein Mann, der zu dem habe ich gesagt, Mensch, komm doch zum Gottesdienst zum Abendmahl. Und die ist, ja, weißt du, meine Frau, die will das nicht. Und sage ich, wenn du mal vor Gott stehst, dann kannst du nicht sagen, meine Frau hat gesagt. Dann wird Gott dich fragen. Das gilt nicht dann, was deine Frau gesagt hat. Was sagst du noch? Ja, weißt du, meine Frau? Okay. Seine Frau war Gott. Gemeinde. Die Gemeinde kann oft auch ein Grund sein, warum ich nicht mit Jesus gehen will. Herr, weißt du, wenn du die Erfahrung gemacht hast in der Gemeinde, wo ich war, vergiss es, dann würdest du auch nicht mehr mit Jesus gehen. Der Pastor, wegen dem gibt es Leute, die in die Gemeinde kommen, der Pastor gibt's, wegen dem gibt es Leute, die nicht in die Gemeinde kommen. So einfach ist das. Die Ausbildung, die Arbeit, die Karriere. Wisst ihr, früher hat man mal einen Chorus gesungen, den kennt ihr, glaube ich. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Stimmt? Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Und wenn ich entschieden bin zu folgen Jesus, dann geht es nicht um Menschen oder Situationen oder Leute oder Partner oder Gemeinde oder Pastoren oder Ausbildung oder Karriere oder was weiß ich. Da geht es um Jesus. Wenn ich wirklich entschieden bin. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Neulich, als ich so im totalen Regen gelaufen bin und keiner mitgegangen ist, da war keiner da mit zum Mittelhaufen, da sagte dann zwei Frauen zu mir, die sonst dabei waren, bist du da gelaufen bei dem Wetter? Da sage ich, ja. Ja, warum denn das? Da habe ich gesagt, weil ich mich entschieden habe zu laufen. Aber doch nicht bei dem Wetter. Da habe ich gesagt, doch. Ich habe mich entschieden. Und ich laufe. Wisst ihr warum? Weil ich mal so furchtbar krank war, dass ich weiß, was es bedeutet, laufen zu können. Und dann bei diesem Chorus, ich bin entschieden zu folgen Jesus, da gibt es ja auch den Vers, wenn niemand mit mir geht, ich gehe walken. Wenn niemand mit mir geht, das habe ich auch denen gesagt, meiner Gruppe, er hat gesagt, hört zu, wir walken immer zur selben Zeit. Ich werde immer da sein, so Gott will und ich kann. Mir ist egal, wer kommt, aber ich bin da. Wow. Und ich brauche nicht mehr schwätzen. Die Leute wissen, es ist Walking. Egal, ob es schneit oder regnet, ob es Winter ist oder Sommer, ob Frühjahr oder Herbst. Ich walke. Das wissen die Leute. Und wisst ihr was? Solche Leute brauchen wir in der Gemeinde. Egal welches Wetter, ich walke. Egal wie es aussieht. Ich bin dabei. Ich mach's. Wenn du mitgehst, ist gut. Ich bin entschieden zu folgen, Jesus. Wenn niemand mit mir geht, will ich doch folgen. Ich wünsche mir heute Morgen eins. Ich glaube, irgendwie, wenn Gott es sagt, das ist der Punkt vielleicht in eurem Leben jetzt im Geistlichen. Entscheide dich zu folgen, Jesus. Egal, wer mit dir geht, egal, wer hier weggeht, egal, wer hier dazukommt, egal, ob ihr die Reihen lichter werden oder ob die Reihen dichter werden, das ist nicht der Punkt. Ja, doch, das ist schon ein Punkt. Wenn es da immer weniger wird, in der Solidarität auf Schwäbisch, dann gehe ich auch. Wem bist du eigentlich solidarisch? Jesus oder die Leute? Die Leute wissen genau, es wird gewalkt. Amen. Entschieden. Fertig. Es ist entschieden. Das habe ich mir vorgenommen. Und ich werde es machen. Jesus ist der Weg. Gehen. Richte dich nicht nach dem Wetter. Richte dich nicht nach den Menschen. Richte dich nicht nach den Umständen. Soll ich mal was vorlesen? Hebräer 12. Lasst uns laufen mit Geduld. In dem Kampf, in dem Weg, der uns bestimmt ist. Und aufsehen auf Jesus, den Anfänger und den Vollender. In der Elberfelder heißt dieser Text, aufsehen auf Jesus, da steht extra eine Fußnote. Lasst uns über alles hinwegsehen auf Jesus. Dahinter im Saal, da ist jetzt irgendwie so blaue, guck doch mal geschwind, so blaue Wand. Ja, okay, genau. Jetzt stehe ich hier. Und damit ich jetzt diese Wand, diese blaue Wand, diese schmale Ding sehe, da muss ich, um diese Wand zu sehen, über alles weggucken. Über das Podium, über den Ständer da, über euch. Und ich muss auf die Wand gucken, stimmt's? Ziel fixieren. Aber ganz viele Christen machen es anders. Oh, da ist ja das Podium da. Der Notenständer, da könnte eigentlich eine richtige Kanzel sein. Und das sind so viele Leute, muss ich auch mal genau gucken, was denken die. Die kommen gar nicht hinter an. Und wisst ihr, was Gottes Wort sagt? Guck über alles weg. Über der Gotthilf, über der Rolf, über deine Frau, über deine Krankheit, über deine... Keine Ahnung. Guck über alles weg. Auf Jesus. Ja, aber weißt du? Guck über alles weg. Und das fällt uns so schwer. Über alles weggucken. Ja, weißt du? Ich sage, hey, entweder oder. Kostet es eine Entscheidung, über alles wegzugucken? Ja oder ja? Ja? Ich muss mich entscheiden. Und das ist unser Problem. Ja, aber. Wisst ihr, warum wir ständige Aber sagen? Weil wir uns nicht entschieden haben. Alle Leute weg am Laufen, die ganze Leute da waren, sagen ja, aber. Ja, aber. Warum? Weil sie sich nicht entschieden haben. Ich sag nicht ja, aber. Ich sag ja, ich bin da. Wir müssen wegkommen vom Ja, aber zum Ja. Euer Ja sei ein Ja. Euer Nein sei ein Nein. Aber da steht nicht Ja, aber. Aber der Helmut ist doch jetzt so krank. Gott hat seinen Weg mit ihm. Ich werde, so Gott will, nachher hingehen. Ich verstehe das auch nicht. Durchhalten. Der letzte Teil, und jetzt kommen wir auch zum letzten Teil der Predigt, der letzte Teil des Weges ist am schwersten. Merke ich immer, wenn ich laufe, die viele Kilometer. Der ist schwer. Warum? Ich bin nämlich so frisch. Wie am Anfang. Und manchmal denke ich, Menschenskind, jetzt könnte es auch zu Ende sein. Meine Beine sind müde, die Kraft lässt nach, der Weg zieht sich hin, viel mehr als am Anfang. Und ich frage mich manchmal wirklich, wenn ich so laufe, warum tue ich mir das eigentlich an? Warum laufst du, Depp, eigentlich? Jetzt kannst du heim auf dem Sofa hocken und du Esel läufst. Ich glaube, das habe ich früher nicht verstanden. Ich glaube, dass es sogar auch im gläubigen Leben, im Glaubensleben so ist. Ich habe früher immer gedacht, ha, weißt, die Älteren, die haben so viel Erfahrung, das ist sogar alles easy bei denen. Wisst ihr, was ich heute glaube? Es ist auch im Glaubensleben so. Am Ende schwieriger als am Anfang. Es ist für mich heute nicht leichter, den Willen Gottes zu erkennen, als da, wo ich Christ worden bin. Nicht leichter. Manchmal sogar fast nur schwieriger. Ich weiß so viel. Vielleicht weiß ich manchmal zu viel. Oder Krankheit kommt. Ich war ja auch schwer krank. Ich war am Tod. Und manchmal, wenn ich mit meinen Gemeindegliedern rede, über die vergangenen Jahre, wo ich so krank war, dann haben die gesagt, dass sie mir gar nicht verstehen können, dass unser Pastor so schwer krank wird. Wie kann denn das einem Pastor passieren? Wie kann ein Pastor Krebs kriegen? Wie kann ein Pastor so leiden? Warum? Der ist doch ein Pastor. Der ist doch geistlich. Der ist doch gut drauf. Wisst ihr, was ich am letzten Teilstück meines Weges, wenn ich gehe, spüre? Meine Grenzen. Da spüre ich ganz arg meine Grenzen. Ich spüre, ich habe Kraft, aber nicht mehr viel. Es reicht gerade noch. Und so ist manchmal mein Glaubensleben. Und so ist auch Paulus gegangen, so am Anfang oder irgendwo so zwischendrin. Und damit möchte ich so langsam auch zum Schluss kommen. Die Bibel sagt, glaube ich, im 2. Korintherbrief, da betet Paulus mal und sagt, Herr, nimm doch das von mir. Und da ist man, die Theologen sind sich alle nicht sicher, ist es eine schwere Krankheit gewesen? War es ein dämonischer Angriff, den er ständig hatte? Da sind sich einfach die Theologen nicht einig. Dieser Pfahl, dieser Dorn im Fleisch, dieser Stachel. von dem Paulus redet. Und komisch, je älter man wird im Glaubensleben, desto mehr spürt man so seine Grenzen. Und Paulus betet zu Gott und sagt, Herr, nimm doch das von mir, nimm das weg, das belastet mich, das bedrückt mich, das bedrängt mich, das reißt mich runter, das nervt mich, das stört mich. Und Gott sagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft kommt in deiner Schwachheit zur Vollendung. In deiner Schwachheit kommt meine Kraft zur Vollendung. So wie du bist, ist gut. So wie es ist, ist gut. Und er nimmt von Paulus nicht diesen Stachel, was es auch immer war, Angriff, Krankheit, aber es muss etwas gewesen sein, was den Paulus massiv, aber ganz massiv gehindert hat. Ganz massiv. Und Gott sagt zu ihm, lass dir an meiner Gnade genügen. Und Gott sagt, jetzt ist Schluss, Paulus, brauchst du gar nicht mehr beten. Vergiss es einfach. Einer unserer alten Bibelschullehrer, der Gründer von der Bibelschule Beröa, Opa Kolenda, der hat mal was erzählt, das fand ich ganz gut. Wisst ihr, manchmal geht man so lang mit Gott, so diesen Weg des Glaubens, man ist unterwegs, man hat so seine Stöcke an, man liest Bibel, man betet, man ist immer unterwegs mit Gott. Und manchmal denkt man, jetzt könnte es auch ein Stück aufhören. Und dieser Opa Kolenda, der hat mir was erzählt. Er hat gesagt, er war Missionar im brasilianischen Busch. Brasilien ist ein Land mit einer unglaublichen Weite, wisst ihr das? Der Amazonas ist, so viel ich weiß, der längste Fluss der Erde. Ich weiß nicht, wie viel 1000 Kilometer der Amazonas lang ist. Und der Mann hatte keine Ahnung von der Weite des brasilianischen Urwalds. Und dann hat er gesagt, er wollte an einen ganz bestimmten Ort. Und er hat null Ahnung gehabt, wie weit es weg war. Und er dachte so im Deutschen, so ein paar Kilometer halt und so. Er wusste nicht damals, dass es viele, viele, viele hundert Kilometer weit weg ist. Und komisch war, wenn er dann einem Brasilianer begegnet ist, als er auf diesem Weg war, dann hat er gefragt, kennst du die in die Stadt? Ja. Wie weit ist es noch? Ein Stückchen weiter. Das war hunderte von Kilometern, das wusste er aber nicht. Dann begegnet er am Abend nochmal und sagt, kennst du die Stadt? Ja, kenne ich. Wie weit ist das noch? Ein Stückchen weiter. Da denkt er, ja, ich bin gleich dort. Am nächsten Tag begegnet er wieder ein paar Leute, ja, wo ist das? Ja, ein Stückchen weiter. Wisst ihr, der ist Tage, Wochen dorthin gelaufen. Und jeder Brasilianer hat gesagt, halt ein Stückchen weiter. Hey. Wisst ihr, so ähnlich kann es im Glaubensleben sein. Ne? Du denkst, jetzt hast du es bald geschafft. Und Gott sagt, ne, ein Stückchen weiter, denkst du, ja, ist gleich passiert. Und dann laufst und laufst und laufst. Jeder sagt ein Stückchen weiter. Und denkst, wie lange denn noch? Wie lange denn noch? Laufe. Was sagt die Bibel hier? Laufen mit Geduld. Mit Geduld und Spucke. Aber wisst ihr, das Ziel am Schluss? Es ist ein einmaliges Gefühl, wenn ich am Ziel angekommen bin. Ein einmaliges Gefühl. Na weiß ich, meine Lustlosigkeit habe ich überwunden. Meine Zweifel habe ich überwunden. Meine Anstrengungen habe ich überwunden. Alles überwunden. Und es ist so ein tolles Gefühl. Jeder weiß, wie das ist, wenn man am Gipfelkreuz ist. Na bin ich froh, dass ich gegangen bin. Na bin ich froh, dass ich es wieder mal gemacht habe, dass ich es geschafft habe. Und wisst ihr, es ist wirklich wahr. Wisst ihr, was das allererste sein wird, was Gott tun wird, wenn ich in den Himmel komme? Wisst ihr das? Da bin ich am Ziel, ne? Was wird das erste sein, das Gott tun wird oder Jesus tun wird, wenn ich im Himmel ankomme? Also, so. Jetzt bin ich da. Was macht Gott? Dann ist Jesus da und sagt willkommen. Da zieht er sein großes Taschentuch raus und wischt meine Tränen ab. Glaubt ihr das? In der Bibel steht's. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn es ist ein neuer Anfang. Das Erste, was wir erleben werden im Himmel, ist, dass Jesus uns in Empfang nimmt. Und die Bibel sagt, dass viele, vielleicht sogar die meisten, mit Tränen in den Augen ankommen werden. Aber nicht unbedingt Tränen, jetzt weil alles so lustig war, sondern weil es echt zum Heulen war. Und das Erste ist, was Jesus tut, er nimmt sein großes Taschentuch und putzt deine Tränen ab. Amen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Halleluja. Und dann ist richtig klasse. Man kann deine Stücke am Kreuz abstellen. Jetzt hast du es geschafft. Okay. Lektion 1, es kommt nicht auf Schnelligkeit an, es kommt darauf an, dass du überhaupt in den Himmel kommst. Lektion 2, bleib nicht stehen, es ist tödlich, stehen zu bleiben. Lektion 3, bleib dabei. Viele haben angefangen, die wenigsten hören auch auf. Lektion 4, durchhalten, weitergehen, immer weiter. Immer ein Stückchen weiter. Immer ein Stückchen weiter. Aber Gott wird auch Zeit und Stunde ändern. Lektion 5. Es ist ein tolles Gefühl anzukommen. Jetzt beten wir. Es ist ein tolles Gefühl anzukommen. Jesus, ich danke dir von Herzen, dass wir dir folgen dürfen. Herr, dein Wort sagt, du bist der Weg. Aber du sagst schon in deinem Wort, dieser Weg kann manchmal so schmal werden. Die Tür kann manchmal so eng sein. Aber Herr, ich danke dir, dass wir lernen dürfen auf diesem Weg. Dass es nicht auf die Schnelligkeit ankommt. Danke, Herr. Dass es auch nicht drauf ankommt, Herr Jesus Christus. Irgendwie aufhören, wieder neu anfangen, sondern dass wir dabei bleiben, dass wir durchhaltet. Ich danke dir dafür. Und ich möchte bitten für jeden von uns hier heute Morgen, auch für mich, Vater. Herr, wir haben diesen Weg begonnen mit Jesus. Wir gehen diesen Weg Jesu, diesen Jesus-Weg. Und Vater, meine Bitte ist, dass wir alle, so wie wir heute Morgen hier sind, diesen Weg zu Ende laufen. Im Namen Jesu, Vater. Dass wir diesen Weg zu Ende gehen. Egal, ob wir jung sind oder älter, ob wir kraftvoll sind oder schwach, ob wir Frau sind oder Mann. Und dass wir diesen Weg nicht nur gehen, wenn schön Wetter ist, sondern dass wir diesen Weg auch gehen, wenn schlecht Wetter ist, wenn es nicht gut aussieht, wenn es Mühe macht, wenn es bergauf geht, wenn wir zum Schnaufen kommen, Jesus. Aber Herr, wir wollen nicht vergessen, tief einzuatmen, dein Wort zu lesen, tief auszuatmen, all unseren Frust vielleicht auch dir zu sagen. Herr, damit du uns wieder neu stärken kannst. Und Vater, meine Bitte ist so sehr, Vater, lass jeden, der heute Morgen hier sitzt, diesen Weg zu Ende gehen. Bis zum Ziel, dass wir wirklich sagen können, wow, ich habe es geschafft. Ich bin bei Gott angekommen. Und Herr, ich danke dir, dein Wort sagt, dann kommst du, Jesus, und dann wischst du unsere Tränen ab, Jesus. Dann tröstest du uns, Jesus Christus. Dafür danke dir. Und dann nimmst du uns auf, Jesus. Und dann ist alles vergessen, sagt dein Wort. Das ganze Leid, der ganze Schmerz, die ganze Not, der Tod, die Trauer, alles wird vergessen sein. Und dafür danke dir. Halleluja, Herr. Amen. Amen. Okay.